Liebe Gemeinde, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Viele Menschen, auch Christen, begegnen dem Pfingstfest mit einer gewissen Ratlosigkeit. Ein Echo dieser Ratlosigkeit findet sich in einem kleinen Vierzeiler, den Bertolt Brecht für Kinder gedichtet hat. Pfingsten sind die Geschenke am geringsten, während Geburtstag, Ostern und Weihnachten etwas einbrachten. Ja, so ist das. Den Wert von Festen kann man an dem Wert der Geschenke ablesen, die mit diesen Festen verbunden sind. Dann ist Weihnachten mit großem Abstand das wichtigste Fest. Zu Ostern gibt's meist nur ein paar Süßigkeiten, ist also nicht ganz so wichtig. Und zu Pfingsten gibt's nichts außer einem verlängerten Wochenende. Damit steht die Rangordnung fest. Und ich vermute, diese Rangordnung gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Viele unserer Zeitgenossen wissen gar nicht, was an Pfingsten eigentlich gefeiert wird. Bei Weihnachten und Ostern bekommen sie das hoffentlich gerade noch so einigermaßen hin. Aber bei Pfingsten? Und selbst bei vielen Christen gibt es diese Rangordnung. Erst Weihnachten, dann Ostern und dann irgendwann Pfingsten. Vielleicht noch hinter dem Erntedankfest auf Platz 4. Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen, vielleicht liegt es daran. In die Weihnachtsgeschichte können wir uns ganz gut hineinversetzen. Die Weihnachtsgeschichte hat auch irgendetwas Idyllisches. Hirten, Rind, Esel und natürlich das Kind. Die Ostergeschichte ist zwar überhaupt nicht idyllisch, sondern zum Teil äußerst bedrückend, aber wir können uns diese Ereignisse von Ostern wenigstens einigermaßen vorstellen. Aber die Ausgießung des Heiligen Geistes, der Heilige Geist ist doch irgendwie schwierig, nicht so recht fassbar. Umso wichtiger, dass wir uns heute zu Pfingsten auf die Spurensuche machen. Dass wir uns fragen, was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Beginnen wir einfach mal mit unserem alltäglichen Sprachgebrauch. Da gibt es nämlich noch ein paar ganz entfernte Erinnerungen an den Heiligen Geist. Denn warum fragen wir sonst jemanden, wes Geistes Kind er ist? Und warum sonst fragen wir jemanden, der einen schweren Fehler begangen hat, ob er von allen guten Geistern verlassen ist? Der gute Geist des Hauses ist ein Mensch, der dafür sorgt, dass alle in Frieden leben können. Wir beschwören, und das wird jetzt in den nächsten Monaten wieder ganz aktuell, den Geist der olympischen Bewegung. Wir hoffen, dass es nicht nur um Sieg und Prestige und um Geld allein geht, sondern auch um Freundschaft und fairen Wettbewerb. Und wo das gelingt, da sehen wir dann einen wahren Sportsgeist am Werk. Und natürlich wissen die meisten von uns, was es heißt, total begeistert zu sein. Von einer Opernaufführung, von einem Popkonzert, von einer gelungenen Reise oder von einem außergewöhnlichen Naturschauspiel. In diesem alltäglichen Sprachgebrauch drücken wir eine ganz bestimmte Erfahrung aus. Die Erfahrung nämlich, dass es in unserem Leben nicht nur auf das Normale, nicht nur auf das Machbare, nicht nur auf das ganz Berechenbare ankommt. Da ist etwas, das sich mit nüchternen Worten, das sich auch mit den Begriffen der Wissenschaft nicht so recht fassen lässt. Der Geist. Und als Christen sprechen wir vom Heiligen Geist. Was heilig ist, das gehört zu Gott. Der Heilige Geist ist Geist von Gott, Kraft von Gott, die Kraft von Gott, die wir nicht recht fassen können, auf die es aber ankommt. Ohne Heiligen Geist kein Leben. Ohne Heiligen Geist kein Glaube. Ohne Heiligen Geist keine Kirche. Christen haben von Anfang an ganz verschiedene und ganz vielfältige Erfahrungen mit dem Geist Gottes in Verbindung gebracht. Und dabei haben sie recht bald erkannt, dass dieser Geist, dieser unberechenbare und geheimnisvolle Geist, so wesentlich zu Gott gehört, dass sie schließlich in ihrem Glaubensbekenntnis bekannten: Ich glaube an den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Heute möchte ich eine Wirkung des Heiligen Geistes in den Mittelpunkt stellen: die Freiheit. Dieser Begriff ist der Höhepunkt dieses kleinen Satzes im dritten Kapitel des zweiten Korintherbriefs, den wir heute etwas genauer unter die Lupe nehmen. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Herr ist der Geist. Was heißt das? Nun, der Herr ist niemand anders als Jesus Christus. Im Satz vorher geht es darum, dass Israel sich zu dem Herrn bekehrt, also zu Jesus Christus. Man könnte also auch sagen, Christus ist der Geist. Aber was soll das bedeuten? Der Satz spricht darüber, wie Jesus Christus unter uns wirkt, eben durch den Heiligen Geist. Das ist schon etwas klarer, aber diese Erkenntnis, dass Christus durch den Heiligen Geist wirkt, die reißt uns auch nicht unbedingt vom Hocker. Manchmal wird eine Aussage erst richtig interessant, wenn man die Alternative bedenkt. Die Alternative, die ausgesprochen oder unausgesprochen im Raum steht und die mit dieser Aussage direkt oder indirekt zurückgewiesen wird. Und so ist das auch hier. Der Herr ist der Geist. Welche Alternative gibt's denn dazu? In den Versen vorher hat Paulus die Alternative zum Geist klar benannt. Die Alternative zum Geist wäre der Buchstabe. In Vers 6 hat Paulus vom neuen Bund gesprochen, den Christus aufgerichtet hat. Und von diesem neuen Bund heißt es dort, es ist kein Bund des Buchstabens, sondern des Geistes. Christus gibt den Geist, wirkt durch den Geist und nicht durch den Buchstaben. Unser Alphabet hat 26 oder 27 Buchstaben. Umstritten ist, ob das SZ als eigener Buchstabe so richtig zählt. Aber es geht jetzt nicht um die Buchstaben des Alphabets. Wenn Paulus hier von Buchstaben spricht, dann meint er die Buchstaben des Gesetzes vom Berg Sinai. Es geht um die Buchstaben, die, wie es in Vers 7 heißt, mit Buchstaben in Stein gehauen wurden. Was ist mit dem in Buchstaben gehauenen Gesetz? Das Gesetz als etwas Geschriebenes bzw. als etwas Vorgeschriebenes. Das Gesetz begegnet uns als eine Forderung, die von außen an uns herangetragen wird. Die Forderung des Gesetzes sind berechtigt. Aber das Gesetz hat nicht die Kraft, und zur Erfüllung dieser Forderung zu führen. Deshalb hat es gewollt oder ungewollt vor allem folgende Wirkung. Es bringt uns den Tod. Der Buchstabe tötet, sagt Paulus in Vers 6. Oder in den Worten des Römerbriefs, es, das Gesetz, richtet nur Zorn an. Das heißt, es führt Menschen zur Verurteilung im Gericht Gottes. Oder anders, nicht ganz so drastisch formuliert, das Gesetz zeigt uns, dass wir Erlösung brauchen. Es selbst kann das aber nicht uns erlösen. Das Gesetz kann uns nicht frei machen. Was also kann der Geist, was der Buchstabe nicht kann? Der Geist, durch den unser Herr Jesus Christus wirkt, schenkt uns neues Leben. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der Heilige Geist ist die Energie, die uns zum Guten antreibt, die uns zur Liebe beflügelt, die Energie, die zur Freude anstiftet, die unserer Schwachheit aufhilft. Der Heilige Geist ist die Kraft, die uns Schönes hervorbringen lässt, die uns klug macht. Der Heilige Geist ist die Kraft, die uns die Wahrheit achten lehrt, die uns verantwortlich macht für das Gelingen des Lebens. Und nicht zuletzt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Es gibt so ein paar Worte, mit denen ein ganz besonderer Zauber verbunden ist. Und Freiheit ist so ein Wort. Martin Luther King hat in seiner großen Rede davon gesprochen, lass die Freiheit erschallen. Marius Müller-Westernhagen hat von der Freiheit gesungen. Freiheit ist das Einzige, was zählt. Reinhard May auch, allerdings nur von der Freiheit über den Wolken. Und von welcher Freiheit spricht Paulus hier? Wieder lohnt es sich zu fragen, welche Alternative denn im Raum steht. Was ist an dieser Stelle das Gegenteil zu Freiheit? Wenn wir das wissen, dann wird klarer, was Paulus meint, wenn er von Freiheit spricht. Was also ist hier in diesem Abschnitt das Gegenteil von Freiheit? Das Gegenteil von Freiheit ist eine Decke über dem Kopf bzw. vor dem Herzen zu haben. Das klingt originell, aber auch äußerst seltsam. Paulus erinnert seine Leser an Mose. Mose wurde von Gott auf den Berg Sinai gerufen. Dort begegnete er ihm und erhielt dort die Tafeln des Gesetzes. Als Mose wieder vom Berg Sinai herabkam, da glänzte sein Gesicht. So sehr, dass die Israeliten von diesem Lichtglanz geblendet wurden und sich deshalb auch vor Mose fürchteten. Deshalb legte sich Mose kurzerhand eine Decke übers Gesicht. Nach einiger Zeit aber, so führt Paulus diese Geschichte über den Bericht des Alten Testaments hinaus fort, nach einiger Zeit aber begann dieser Lichtglanz auf seinem Gesicht zu verblassen. Mose wollte aber nicht, dass die Israeliten das mitbekommen. Und deshalb behielt er die Decke einfach über dem Kopf. Und Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, auch heute noch haben die Israeliten diese Decke über dem Kopf bzw. vor ihrem Herzen, wenn das Gesetz des Mose gelesen wird. Wofür steht diese Decke? Nach Auffassung des Apostels Paulus? Für Paulus steht sie im Zusammenhang mit Vorspiegelung falscher Tatsachen, mit Täuschung und List, mit einem frommen Versteckspiel. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Warum? Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit ist, ohne Decke über dem Kopf zu leben. Oder anders formuliert, die Freiheit, von der Paulus spricht, ist die Freiheit von dem Zwang, nach außen mehr darstellen zu müssen, als man in Wahrheit ist. Christliche Freiheit ist die Freiheit, frei und offen zum Evangelium zu stehen, frei und ohne Angst vor Gott und den Menschen seinen Glauben zu leben. Oder anders formuliert, christliche Freiheit ist der aufrechte Gang in der Nachfolge Jesu. Für einen leeren Sack ist es schwer, aufrecht zu stehen. Um aufrecht zu stehen und aufrecht durchs Leben zu gehen, braucht man etwas, das einen aufrecht hält. Und das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist gibt uns Freiheit. Der Frankfurter Pfarrer Lothar Zenetti, Dichterpfarrer, hat das wunderbar formuliert. Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Wenn keiner Ja sagt, sollt ihr es sagen. Wenn keiner Nein sagt, sagt doch Nein. Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben. Wenn alle mittun, steht allein. Wo alle loben, habt Bedenken. Wo alle spotten, spottet nicht. Wo alle geizen, wagt zu schenken. Wo alles dunkel ist, macht Licht. Diese Freiheit müssen wir uns nicht nehmen. Gott hat sie uns in Christus durch den Heiligen Geist geschenkt. Wir sind so frei. Und in dieser Freiheit dürfen und sollen wir als Christen in unserer Gesellschaft leben und zu unseren Überzeugungen stehen. Wir sind so frei. Und diese Freiheit gilt auch in der Gemeinde. Im 2. Korintherbrief kämpft Paulus wie so oft gegen die Feinde der Freiheit in der Gemeinde. Und dieser Kampf ist noch nicht zu Ende. Jedes Pfingstfest ist eine Ermutigung, diesen guten Kampf des Glaubens in der Kraft des Heiligen Geistes zu kämpfen. Wir dürfen und wir sollen gewohnte und festgefahrene Wege verlassen. Die gesetzliche und dogmatische Buchstabenfrömmigkeit in all ihren Spielarten. Der Heilige Geist setzt uns in Bewegung, macht unseren Geist beweglich. Er führt uns über uns selbst hinaus. Hinaus über unsere eigenen Gedanken, hinaus über unsere eigenen menschlichen Möglichkeiten, hinaus über das, was wir mit unseren eigenen Erfahrungen fassen und kontrollieren können. Hinaus auch über das, was nur unser eigenes Bedürfnis und unser eigener Wille ist. Der Heilige Geist nimmt uns hinein in eine unbekannte Welt. Die Welt des Glaubens mit ihrer Tiefe, mit ihrer Weite, mit ihren grenzenlosen Verheißungen. Wir sind so frei. Christliche Freiheit ist mehr als Wahlfreiheit, mehr als die Freiheit, uns das rauszusuchen, was uns gefällt. Christliche Freiheit ist die Befreiung aus Zwängen zu wirklichem Leben. Und diese Befreiung betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Zur biblischen Freiheitsgeschichte gehört die Befreiung von der Sklaverei genauso wie die Freiheit gegenüber dem, was andere von mir denken, und die Befreiung von ideologischer Bevormundung. Der Heilige Geist gibt uns diese Freiheit und er macht neues Leben möglich. Er belebt, er bewegt, er verführt unseren Mund zum Lachen und unser Herz zum Singen. Er macht Mut, er beflügelt und begeistert uns. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Johanna Rahner, die vor ungefähr einem Jahr auf einer AWA-Tagung in Frankfurt referiert hat, hat dazu in einem Beitrag für die Wochenzeitung Die Zeit bemerkt: Woran erkennen wir nun, ob ein Mensch inspiriert ist? Der Uninspirierte will manipulieren wie ein Diktator. Der echt Inspirierte will selber inspirierend wirken. Er macht andere Menschen nicht abhängig, sondern beflügelt, befähigt und befreit sie zum Leben. Ohne den Heiligen Geist bleibt die Kirche eine Organisation wie andere Organisationen auch. Ohne den Heiligen Geist werden ethische Maßstäbe zu knechtenden Gesetzen. Ohne den Heiligen Geist wird Autorität zu Gewaltherrschaft und Mission zu Propaganda. Ohne Heiligen Geist verkommen Gottesdienste zu rituellen Handlungen. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Heilige Geist lässt sich nicht einsperren. Der Heilige Geist ist spontan. Er liebt die Fantasie und das Unberechenbare. Ja, er ist selbst unberechenbar. Der Heilige Geist ist der Geist der Freiheit. Wenn wir also Pfingsten feiern, dann dürfen wir uns daran erinnern, dass dieser Geist der Freiheit schon vor fast 2000 Jahren ausgegossen wurde. Deshalb sind wir nicht von allen guten Geistern verlassen, sondern wir werden vom Heiligen Geist getröstet und geführt. Es gibt also doch was geschenkt zu Pfingsten. Frohe Pfingsten. Amen. Quelle der Wahrheit. Überrasche uns mitten im täglichen Leben. Verfolge uns bis in unsere Pläne hinein. Verwandle uns in unsere Erkenntnis. Erfülle uns mit all deinen Gaben. Hole uns ab, wenn wir fliehen. Treibe uns, wenn wir nachlassen. Eile uns entgegen, wenn wir dich suchen. Durch dich, Heiliger Geist, kann alles neu werden. Gib uns neue Gedanken und lass uns das Undenkbare denken. Gib uns neue Gefühle und lass uns das Unbegreifbare fühlen. Gib uns neue Taten und lass uns das Unmögliche tun. Gib uns ein neues Herz und lass uns dem Unfassbaren Raum geben. Mach du alles neu. Amen. Amen.